Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist eine international anerkannte Unternehmerin, Spiegel-Bestseller-Autorin, Expeditionsleiterin und gefragte Keynote-Speakerin. Sie hat in 6 Ländern gelebt und war bis 2017 Marketingdirektorin für BMW Asien in Singapur. Nach ihrer erfolgreichen Konzernkarriere gründete sie die Agentur Sonnenkind, die sich auf unvergessliche Reiseerlebnisse für internationale Marken spezialisiert hat. Dazu gibt es auch ein Buch von ihr mit dem Titel Sonnengeflüster. Ein weiteres Buch von ihr, Ich, mein Workbook für Achtsamkeit, beschäftigt sich mit anderen Pfaden. Dem Pfad zur Selbstfindung und zum achtsameren Leben. Als Executive Coach begleitet sie heute Unternehmerinnen, Führungskräfte und Spitzensportlerinnen zu nachhaltigem Erfolg. Zudem ist sie Host des Podcasts Create a Living Legacy. Wir freuen uns auf so viel Lebenskraft. Herzlich willkommen im heutigen T-Talk, Sonja Piontek. Schön, dass du heute bei uns bist.
Wow, danke für diese tolle Anmoderation. Berührend, danke dir. Ich freue mich riesig, hier zu sein heute mit euch und auch natürlich mit den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Wir freuen uns, dass du da bist, Sonja. Der Oliver hat gerade schon über den Punkt Lebenspfade gesprochen. Da möchten wir sehr gerne tiefer mit dir eintauchen. Wenn man sich mit deinem Lebenslauf beschäftigt, dann scheint es, dass es relativ intensive Wechselwirkungen gibt zwischen deinen persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast, und auch deinen karriereseitigen Entscheidungen. Bevor wir da noch tiefer einsteigen, würde ich gern mehr über dich, deine Kindheit und deine Prägung erfahren. Du bist in München aufgewachsen. Gemeinsam mit deiner Zwillingsschwester, ist das korrekt?
Richtig, also normal und Standard war bei mir noch nie Teil des Programms in meinem Leben. Also ich wurde in München in der Tat als eineiger Zwilling geboren. Auch in der Kindheit haben wir schon viel erlebt, was andere so vielleicht jetzt nicht zu ihrem Alltagsleben zählen. Wir standen sehr viel vor der Kamera, haben viel Fotos gemacht, viel Filmarbeiten, viel Werbung auch. Also wir waren, und jetzt Achtung Werbung, wir waren die Nutella-Kinder. Mein meistgesehenes YouTube-Video ist wirklich meine Nutella-Werbung, wo wir 6, 7 Jahre alt waren. Und es ging dann aber auch interessant weiter. Also wir sind dann mit 8, 9 sind wir nach Österreich in ein Bergdorf gezogen für 2 Jahre. War eine grandiose Erfahrung, aber auch natürlich ein echter Kulturschock. Und das kann ich jetzt, wo ich in 6 verschiedenen Ländern gelebt habe, wirklich gut sagen, dass manchmal was vermeintlich Einfaches doch auch eine Herausforderung sein kann, weil du kommst in ein Dorf, wo du sagst, die Kids sehen gleich aus, sie kommen irgendwo aus dem gleichen Kulturraum und trotzdem sprachlich, wir haben die am Anfang gar nicht verstanden, die Kids da. Also das ist, wenn du einem Chinesen gegenüberstehst, dann weißt du, der sieht anders aus, der spricht anders, der hat eine ganz andere Denke und da erwartest du es einfach. Und da also ganz viel auch von dem, wie gehst du auf so eine Situation zu? Es ging dann auch ganz interessant weiter. Unsere Eltern haben sich dann getrennt, als wir ungefähr 12 waren. Und unsere Mutter hat sich neu verliebt, aber nicht in einen Mann, sondern in eine Frau. Und es war in der damaligen Zeit, wo dieses Thema der Homosexualität einfach bei weitem noch nicht an dem Level war, wo es jetzt ist. Das war schwierig für einen Teenager. Also ich habe das damals wirklich als echte Herausforderung auch erlebt, wenn dann auf einmal beim Elternabend Händchen halten 2 Frauen ankamen. Das war peinlich. Also gerade so in dieser Phase, wo du dich natürlich auch selber gerade so findest, wo du anfängst, so die ersten Jungs interessant zu finden und dann auf einmal stehen am Elternabend eben 2 Frauen für dich parat. Das war nicht alles einfach. Und parallel dazu waren wir noch in einer indischen Sekte. Auch das irgendwie, an der einen Seite fängst du an, auf die ersten Partys zu gehen, auf der anderen Seite gehst du dann zum Bhajan singen und bist hochspirituell. Also diese Wechselwirkung von sehr unterschiedlichen Themen, die so im Leben passiert sind, hat mich sehr geprägt. Und was ich in dieser Zeit vor allen Dingen gelernt habe, ist, egal was so im Leben passiert, es sind ja oft auch Dinge, auf die du selber so keinen Einfluss hast als Kind, wie deine Eltern sich entscheiden, wo du lebst, was so passiert, ist ja viel dabei, was dir als Kind und da aber auch im Übertrag auch als Erwachsener in vielen Bereichen einfach passiert, wo du keine große Wahlmöglichkeit hast. Wo du aber eine Wahlmöglichkeit hast, ist, wie du damit umgehst. beziehst du das eben alles irgendwie als Negatives auf dich? Fühlst du dich als Opfer? Ich habe mich in meinem Leben noch nie als Opfer gefühlt. Also ich habe mit Sicherheit auch in den ersten Monaten ein bisschen gekämpft, auch mit dieser, mit auf einmal einer zweiten Mutter in der Familie, mit der Thematik, dass die Eltern getrennt waren, dass da irgendwie, dass wir da noch in der Sekte waren und so. Aber dann habe ich relativ schnell auch den Schalter umgeschalten und habe für mich das Beste rausgeholt daraus, habe das Positive der ganzen Situation angenommen und ich kann heute mit einem riesen strahlenden Gesicht und einer ganz großen Dankbarkeit sagen, ich bin einer von ganz wenigen Menschen, der drei Eltern hat. Und das ist ein Riesengeschenk. Wir haben immer die Wahl.
Also ich verstehe das heute und jetzt in meinem Lebensalter kann ich das auch gut sagen. Als Kind, wenn ich mir vorstelle, wie ich damals reagiert hätte, das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, wie bist du damals umgegangen mit den Wertungen, den Beurteilungen, den Stimmen von außen, ja, die es ja dann gegeben hat? Du hast ja gesagt, es war damals noch nicht so akzeptiert wie heute und auch heute ist es noch nicht Mainstream akzeptiert, überall. Wie bist du da als Kind oder als Teenager damit umgegangen?
Vor allen Dingen mit einer gewissen kommunikativen Verdrängungstechnik, würde ich es mal nennen. Also es war kein Thema im Freundeskreis. Natürlich hat es jeder gewusst. Also ist mir auch klar. Und es hat für mich viele Jahre gebraucht, um da offen drüber reden zu können. Und für mich war das ein Riesenswitch in dem Moment, wo ich mich da geöffnet habe und drüber geredet habe, zu sehen, dass da weder eine Verurteilung ist, noch dass es mir irgendwas nimmt, sondern es hat mir ganz viel gegeben, mich dann irgendwann zu öffnen und einfach drüber zu reden, auch darüber zu reden, dass es mich zum Teil belastet hat, gerade in der Anfangszeit. Und durch das Reden ist mir halt auch noch viel mehr bewusst geworden, was für großartige Geschenke das sind. Also es war erstmal eine gewisse Verdrängungstechnik und dann irgendwann ein langsames sich öffnen. Aber ich habe in der Phase schon immer versucht, aus diesen verschiedenen Impulsen, Stimuli, was da auch passiert ist, einfach immer das Schönste rauszunehmen. Also auch so dieses, wir sind sehr häufig umgezogen. Und jetzt könnte man sagen, hey, es ist schwierig für ein Kind immer auf Wiedersehen zu sagen und wieder neue Freunde gefunden, erstmal die Neue zu sein, dann hast dich gerade eingelebt, dann ziehst wieder um. Aber ich habe das auch irgendwo als versucht für mich als so ein gewisses Abenteuer zu sehen, so dieses, hey, du erlebst Dinge, die andere nicht erleben dürfen. Und da sind ganz viele schöne Sachen passiert. Und ich glaube, das hatte ich, ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe oder lernen musste oder schon in mir drin hatte, war dieses einfach immer den Fokus sehr schnell wieder aufs Positive zu lenken. Weil im Leben passieren halt viele Dinge, die können uns entweder runterziehen oder aber wir entscheiden selber, ich lebe damit und mache einfach das Beste draus. Und das Beste kann so grandios sein und so wunderschön sein. Aber es liegt halt echt an uns.
Du hast jetzt nahezu in so einer Art Nebensatz erwähnt, dass du als Teil einer indischen Sekte groß geworden bist. Wenn ich das richtig einordne, ist das passiert zeitgleich oder nachdem deine Mama sich neu verliebt hat?
Ja, ungefähr zeitgleich. Also wir müssen so 11, 12 gewesen sein. Ich bin dann ausgetreten, als ich 16 war. Aber es waren ein paar wirklich prägende, auch wirklich sehr schöne Jahre in einer ganz tollen Community. Also Sekte hat ja oft sowas wahnsinnig Negatives, Vorbelastetes. Für mich waren das wunderschöne, sehr prägende Jahre in einer ganz positiven Gemeinschaft mit sehr viel Miteinander, Füreinander, ganz vielen positiven Impulsen. Es ging da sehr stark um so Themen, füreinander da sein, einander helfen, Gleichheit aller Religionen. Und das Lustige war, ich habe es nie wirklich richtig geglaubt. Also ich hatte immer so dieses Gefühl, alle glauben an den Guru, nur ich nicht so richtig. Also ich habe es nicht gespürt. Aber ich habe diese Gemeinschaft unglaublich genossen und dieses positive Miteinander, Füreinander und das Singen. Ich singe für mein Leben gern, ist leider nicht so gut wie gerne, aber es waren tolle, wirklich wunderschöne Jahre.
Und das Ganze war in München? Also die Sekte hat sich in München zusammengefunden oder wo habt ihr gelebt?
Also wir haben damals in der Zeit im Großraum München gelebt, sind immer in München, auch in so ein Zentrum nannte sich das gegangen und waren natürlich regelmäßig auch in Indien. Und das war schon als so junges Mädchen, als Teenager in Indien auf einmal in einem Ashram zu sein. Also ich sag, es war spannend, es war irre. Da waren auch, und ich weiß aus der Erinnerung, dass ich das Ganze schon damals relativ kritisch ist zu negativ, aber ich bin da nicht einfach nur reingelaufen und habe mich auf die Füße geworfen, wie viele andere und alles für glorreich und toll gehalten, sondern ich bin da schon immer mit einer gewissen Distanz rein, habe mir das angeschaut und habe auch gesehen, hey, da sind durchaus Leute, die hinterfragen gar nichts mehr, die gehen da einfach mit einer Gutgläubigkeit rein und alles, was gesagt, getan, gemacht wird, ist toll. Und da war ich schon immer anders. Also ich habe mir Dinge sehr kritisch angeschaut und habe das Positive gesehen, habe aber durchaus auch ein paar kritischere Punkte gesehen, wo ich sage, damit muss ich mich nicht identifizieren und da muss ich jetzt auch nicht blind hier einfach einem Guru nachlaufen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das merke ich auch heute noch, das triggert mich, wenn Menschen unreflektiert einfach einer Sache nachlaufen. Wo ich sage, lasst euer Hirn bitte nicht zu Hause. Ich bin ein ganz großer Intuitionsmensch, aber das Hirn darf bitte mitgenommen werden.
Wie ging es dann weiter? Also ich springe mal ein bisschen nach vorne. Bist du dann irgendwann mal raus aus München und auch aus diesem Ashram und hast dein Leben auf eigene Beine gestellt? Was war dein nächster Schritt?
Genau, ich bin dann zum Studieren nach Passau gegangen, habe in Passau Diplom Kulturwirtschaft mit Schwerpunkt Südostasienkunde. Also unterm Strich BWL mit Spaßfaktor.
Wie kommt man da drauf? Ich meine, also
ich wusste relativ genau, was ich studieren wollte, wusste aber nicht, dass es das gab. War bei 3 verschiedenen Studienberatungen, habe gesagt, ich möchte irgendwas in Richtung Wirtschaft, aber keine BWL. Ich möchte irgendwas mit Ländern und Kulturen und ich möchte Sprachen dabei haben. Und es kam immer, machen Sie Tourismus. Und ich habe gesagt, nee, ich weiß, das ist es nicht. Und 3-mal hat mir eine Studienberatung unterschiedliche gesagt, ich soll Tourismus machen. Und ich wusste aber auch damals, das fühlt sich nicht richtig an, das ist es nicht. Und habe in einer Agentur damals parallel gearbeitet, in einer Marketingagentur. Und wir hatten Recruiting Day und ich war dafür zuständig, die Interviews mit den Neuen zu führen. Und es kommt eine Dame rein, ein junges Mädel auch, die sagt, hallo, ich bin die Nguyen und ich studiere in Passau Diplom Kulturwirtschaft mit Schwerpunkt Südostasienkunde. Und ich sage, setzen, erzählen. Und ich habe mich am selben Tag in Passau angemeldet. Die Nguyen hat den Job gekriegt, die war auch echt gut. Ich war in Passau angemeldet und das, finde ich, ist auch so was Wichtiges. Wenn du eigentlich schon eine klare Idee hast, aber es noch nicht greifen kannst und dir Menschen was hinwerfen, was es irgendwie aber noch nicht ist, dann bitte nicht Ja sagen, sondern wirklich weitersuchen. Weil wir Menschen haben doch oft schon eigentlich ein ganz gutes Verständnis, was wir wollen und lassen uns dann viel zu schnell abbringen von eben zum Beispiel so einem Studienberater, der dann sagt, ja, das ist es. Nee, das war es eben nicht. Und ich bin mit meinem Studium in Passau sehr schnell sehr glücklich geworden, war aber auch sehr schnell wieder weg. Im ersten Semester wurde ich schon von einer Professorin, unserer Indonesisch-Professorin angesprochen, ob ich offen wäre für ein Stipendium der indonesischen Staatsregierung. Und ich bin dann im 2. Semester bereits, obwohl das alles andere als Studienplan war, bin ich als Stipendiatin der indonesischen Staatsregierung nach Bandung gegangen. Stipendium bestand aus Visum plus, es waren glaube ich damals 30 oder 35 Mark, also echt nicht die Welt, aber das Visum war echt sehr viel wert. Und ich habe dann dort in einer muslimischen Familie gelebt mit 4 Brüdern und bin voll von dieser Familie adoptiert worden, aufgenommen worden. Und das war eine so tiefgreifende, wunderschöne Erfahrung in einer sehr fremden Kultur, von der ich sehr wenig davor wusste. Und es war nicht immer einfach. Aber da habe ich wirklich das erste Mal richtig gelernt, was es bedeutet, offen für andere Kulturen, andere Sichtweisen, andere Wege der Kommunikation auch zu sein. Und dass es da kein richtig und falsch gibt. Es gibt nur anders.
Und wie habt ihr kommuniziert, ganz praktisch? In welcher Sprache?
Die Eltern waren beide Universitätsprofessoren, konnten relativ gut Englisch, aber es wurde auch viel einfach Indonesisch geredet. Ich habe knallhart die Sprache lernen müssen. Es war oft sehr ermüdend, wenn dann alle um dich rum nur Indonesisch reden und wirklich jedes Wort noch im Kopf übersetzt. Weil ich bin in diesem halben Jahr bin ich gut geworden, aber ich bin nicht an den Punkt gekommen, wo ich in Indonesisch frei gedacht habe. Und es war also Mischung aus Englisch und Indonesisch und vor allen Dingen viel Herzenssprache.
Das heißt, du bist Anfang 20 gewesen, du hast dein Vordiplom abgeschlossen.
Nein, noch nicht.
Das war vor dem Vordiplom?
Auch vor dem Vordiplom noch.
Und kommst dann für ein halbes Jahr in eine dir bis dahin komplett fremde indonesische Familie.
Richtig.
Hattet ihr euch schon im Vorfeld zusammen telefoniert, ausgetauscht?
Nein, auch das war ein offen kommunizieren und Opportunities, die sich zeigen, einfach wahrnehmen. Ich habe am 2. Tag in Indonesien einen jungen Mann kennengelernt. wir hatten einfach sofort eine gute Connection. Und er hat mich dann gefragt, was machst du hier? Wie wirst du hier leben? Was hast du vor? Und ich wusste in dem Moment, das ist jetzt die Chance, wo ich offen sage, was ich machen möchte. Und ich habe gesagt, ich bin hier ein halbes Jahr, studiere an der Uni und ich wünsche mir von Herzen, in einer Familie zu wohnen. Und der Roller hat mich damals nur angeschaut und hat gesagt, komm morgen Nachmittag zu uns. Und ich hatte keine Ahnung, was er vorhatte. Und er hat mich dann eingeladen zu sich nach Hause. Die Eltern waren dann da am nächsten Tag. Die vier Brüder waren da. Und ich bin total überrascht gewesen, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich erwarten konnte. Und die Familie hat mich dann wirklich interviewt, kennengelernt. Und irgendwann so nach einer halben, dreiviertel Stunde steht die Mutter, Ibututi, steht auf, nimmt mich in den Arm und sagt, du kannst gerne bei uns wohnen. Du bist die Tochter, die ich mir immer gewünscht habe. Und dann sind Tränen geflossen. Und dann habe ich ein halbes Jahr bei denen gewohnt und der Roller, stockschwul, wurde mein bester Freund.
Mindful Moment. An diesem Punkt von Sonjas Schnellbiografie müssen wir einfach einmal kurz einhaken. Frisch in Indonesien mit dem Wunsch, ein halbes Jahr in einer Familie zu leben und dem großen Fragezeichen, wie das wohl umsetzbar sein könnte. Und die wunderschöne Strategie, der Sonja folgte, den Wunsch aussprechen, davon erzählen. Denn so können sich Möglichkeiten überhaupt erst ergeben. Nur den Mut braucht es manchmal, den Wunsch auch wirklich zu verbalisieren, bei Menschen, die vielleicht eine Idee haben könnten. Und das soll dir ein Impuls sein. Was möchtest du erleben, erreichen, erfahren? Egal, ob es eine wilde Reise, eine Beförderung oder ein besonderes Event ist. Erzähl doch mal jemandem davon. Denn wer weiß, vielleicht kennt die Person ja genau den richtigen Tipp, Kontakt oder Weg, um dich ein Stückchen näher an deinen Traum heranzubringen.
Und wie ging es dann weiter? Du warst da ein halbes Jahr und bist dann nach Deutschland zurück oder ein anderes Land?
Ja, bin dann wirklich in der Tat nach Deutschland zurück, habe mir dann überlegt, nach dem Vordiplom nochmal ins Ausland zu gehen. Und als Münchner Kindl dachte ich mir, ach, schaust du mal, ob du bei BMW was machen kannst. Jetzt bin ich wirklich geboren, 2 Kilometer vom BMW-Headquarter entfernt und habe dann aber keine bessere Idee gehabt, als meine BMW-Karriere zu starten in Neuseeland, wirklich am Ende der Welt. Bin dorthin gekommen als Praktikantin. Die Idee war, dass ich 5 Monate, 6 Monate maximal dort bleibe und dann wieder schön zurückkomme und mein Studium beende. Aber normal, hatte ich ja schon erwähnt, gab es bei mir irgendwie nicht. Ich bin dorthin gekommen, habe 2 Monate lang als Marketingassistentin im Grunde genommen alles so mitgemacht, was so kam. Hatte keinerlei Feedback bekommen und nach 2 Monaten steht der Chef James Mitchelson neben meinem Schreibtisch und er hatte so ein bisschen manchmal raue, ruppige Art und meint nur, Sonja, to the boardroom now. Und ich muss sagen, mir ist echt Muffesausen gegangen. Ich hatte, wie gesagt, kein Feedback bekommen. Er stand da mit seiner recht scharfen Ansage, ich möge jetzt sofort in den Boardroom kommen. Bin ihm dann hinterhergegangen, hatte wahnsinnig wackelige, weiche Knie. Und im Boardroom war das gesamte Management-Team versammelt. Alle saßen, James setzte sich hin, bot mir keinen Stuhl an. Das heißt, ich mit meinen Anfang 20, ohne irgendwie zu wissen, was Sache ist, stand da, alle schauen mich an. Und dann meint James noch so, do you have any idea why you're here? Und da dachte ich echt, ich muss kollabieren. Also das war echt schwierig, der Moment. Und ich habe nicht mehr viel gesagt, habe nur irgendwie den Kopf geschüttelt, so nee. Und dann meinte er nur, die Kirsten Sweet hat gekündigt. Und da habe ich dann aber den Mut gehabt und es ist einfach aus mir rausgesprungen zu sagen, not because of me. Dann haben sie alle losgelacht, meinte nein, wegen irgendeinem Australier, in den sie sich verliebt hat, die haut ab. Jetzt haben wir eine Herausforderung, wir müssen ihre Stelle neu besetzen. Möchtest du ab nächsten Monat die Event- und Relationship-Managerin sein? Und ich habe nur ganz kurz gesagt, bitte nochmal. Er hat dann gesagt, möchtest du es übernehmen, ihren Job und Event- und Relationship-Managerin werden? Und ich habe dann nur ihn angeschaut und habe gesagt, James, where can I sign? Daraufhin lehnte er sich zurück und meinte nur ganz lässig 2 Sachen. Das erste, du musst dich mindestens für 2 Jahre committen. Ich nochmal, James, where can I sign? Völlig ungeachtet dessen, dass ich ja eigentlich noch im Studium war. Und dann sagte er noch einen Satz und meinte, Sonja, in Situationen wie diesen musst du dich ganz lässig zurücklehnen und sagen, I'll think about it. Und dann habe ich mich vorgelehnt, habe nur gesagt, James, where can I sign? Und, weil für mich war das einfach, es war eine so sagenhafte Gelegenheit und da musste ich nicht weiter nachdenken. Also es war in dem Moment klar, das ist der absolute Traum, der mir hier angeboten wird. Ich habe an dem Tag noch unterschrieben, bin in Summe fast 2 Jahre dann im Paradies geblieben und es war eine grandiose Entscheidung. Es war eine Entscheidung, wo ich natürlich gewisse Konsequenzen tragen musste. Ich musste Sonderurlaubssemester in der Uni beantragen. Ich musste irgendwann meinen Eltern erklären, dass ich 2 Jahre weg bin. Aber das war so eine Sache, wenn dir im Leben wirklich so wahnsinnig geile Dinge angeboten werden und sich Türen öffnen, wo es dahinter einfach nur leuchtet und strahlt, da muss man schon echt auch den Mumm haben zu sagen, ich mache das jetzt. Und alles andere, was an Wenns und Abers ist, die kriegt man dann gelöst, wenn man das möchte. Also mein Start meiner BMW-Karriere war eben nicht im Headquarter in München, sondern am Ende der Welt mit einem Wahnsinnsjob.
Und du bist dann auch tatsächlich die 2 Jahre geblieben? Das wäre ja mal richtig long-term.
Ja, ich bin geblieben, hatte meinen absoluten Traumjob im Paradies. Natürlich, irgendwann musste ich zurück, weil mir war klar, ich möchte mein Studium beenden. Also ich meine, heute mit dem Bachelor hast du ja viel in der Hand. Damals mit dem Vordiplom hattest du gar nichts in der Hand. Das war einfach mal nur ein halbes Studium. Und habe dann für mich schweren Herzens beschlossen, ich gehe zurück nach Passau. Ich mache mein Hauptstudium fertig. Das war auch echt ein bisschen zart. Ich habe es dann auch so gemacht, dass ich bin da nicht mehr groß hingegangen. Ich hatte 2 Jahre vollwertig gearbeitet, habe wahnsinns Geschäftserfolge gehabt, habe einen ganzen Bereich gemanagt. Also das Studium war dann schon echt eine Pflichtübung und habe dann in, ich glaube, es waren 2,5 Semester, habe ich mein ganzes Hauptstudium gemacht, mit Bravour abgeschlossen und habe sogar ein Jobangebot von BMW schon bekommen, bevor ich überhaupt mit dem Studium fertig war. Ich war dann in so einem internationalen Studentenförderprogramm auch bei BMW, hatte dort auch einen Mentor und habe dann vor Studienende angefangen, bei BMW in München festzuarbeiten. Unterm Strich waren alles auch sehr mutige Entscheidungen, aber sehr richtige. Und ich war trotz der langen Auslandsaufenthalte gleichzeitig mit meinen Startkommilitonen fertig, weil ich es dann einfach auch konsequent schnell durchgezogen habe. Und es gehört halt auch dazu, dass man nicht sich dann zurücklehnt und dann ewig rumtrutschelt, sondern ich habe mich dann wirklich hingesetzt, habe gesagt, okay, welche Prüfung kann ich wann machen? Zack, 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 zack. Und habe die wirklich eine nach dem anderen runtergerissen, um dann auch zeitgleich mit allen anderen, mit denen ich begonnen hatte, wirklich fertig zu werden. Und hatte da dann einen ganz tollen Job. Der erste Job bei BMW in München und war dann bei Motorrad in einer richtig geilen Truppe. Was mir sehr gut getan hat, weil Motorrad ist irgendwo so eine Company in the Company, wie so ein kleines Familienunternehmen mit vielen ganz tollen Menschen, die sehr leidenschaftlich für das Thema auch sich einbringen. Weil Motorradfahrer sind einfach ein anderer Schlag und ich fahre ja auch ganz gern Motorrad. Es hat ganz gut gepasst.
Und was kam danach? Wie ging es dann weiter?
Genau, es ging dann so weiter. Ich bin dann ein paar Jahre später mit meinem damaligen Freund für 3 Jahre für BMW nach China gegangen. Auch das eine Wahnsinnserfahrung in ein so fremdes Land. Und China ist einfach wirklich ganz anders. Wir waren damals von 2006 bis 2009 da. Also eine relativ ursprüngliche Zeit noch, wo China gerade so im richtigen Aufbruch war. Ich habe einen Höllenrespekt vor den Chinesen, finde es eine sagenhafte Kultur. Sie sind in großen Gruppen oft sehr anstrengend, weil sie brutal laut sind und wahnsinnig, ja, sie sind einfach ganz anders. Aber die Zeit in China war für mich auch eine ganz besondere. Ich habe dort auch mein erstes Buch geschrieben, was mich sehr gestört und irritiert hat, wie viele Westler unglaublich schlecht über die Chinesen geredet haben. Also sie waren dort als Gast, haben oft sehr gutes Geld dort verdient in der Zeit. Also oft waren es so, die Männer haben halt geiles Geld verdient, die Frauen waren als Anhängsel, als +1 dabei und hatten aber nichts Besseres zu tun, als Meckerei zum Volkssport zu machen. Und da waren so viele so unqualifizierte Kommentare gegenüber den Chinesen drin, so dieses, die Chinesen sind alle dumm, die Chinesen sind alle so, die Chinesen verstehen nichts. Und mir war es ein ganz großes Anliegen, mit diesem, die Chinesen sind, etwas aufzuräumen. Die Chinesen sind völlig anders, weil sie eine ganz andere kulturelle Prägung haben, weil sie ganz andere Herausforderungen auch in ihrem Leben haben. Und ich habe dann mein erstes Buch geschrieben, was hieß, beschissener Titel by the way, China, die türkise Couch und ich. Es waren im Grunde genommen Kurzgeschichten aus dem Leben einer Westlerin in China mit der Erklärung, warum manche Dinge einfach total anders laufen. Und es war so ein Drittel total geile Geschichten, wo man wirklich sagt, wow, da kannst du Chinesen einfach nur umarmen. Dann war so ein Drittel neutral, viel Missverständnis. Und es waren auch ein Drittel kritische Geschichten, wo ich auch gesagt habe, hey, es ist nicht immer einfach, in so einer völlig fremden Kultur zu leben, alles zu akzeptieren, was so um dich rum passiert. Und dieses Buch war... Das war echt grandios und es hat mir so mein Herz geöffnet für die Schreiberei. Das war eine tolle Zeit. Und es war auch so das zweite Mal für mich dann schon in Asien. Und wir sind dann nach 3 Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe dann in der Strategieabteilung die gesamte globale Naming- und Branding-Strategie für BMW geleitet. Auch das ein grandioser Job und ich habe mich da echt sehr wohl gefühlt. Also BMW war schon mehr als für mich als nur ein Arbeitgeber. Es war schon wirklich auch so meine Familie. Und habe dann Ende 2013 das Angebot bekommen, als Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur zu gehen. Und das war für mich ein absoluter Dream come true. Das war ein so großer Schritt in die richtige Richtung, in eine Region, die ich so unglaublich geliebt habe schon. Singapur als Land natürlich ein ganz toller Standort, von dem aus die Region zu steuern ein echter Traum war. Und das war dann mein, ich würde mal sagen, mein erfüllendster Job bei BMW, aber auch der letzte, weil ich dann nach guten 3 Jahren für mich beschlossen habe, etwas zu tun, was ich auch nur ein paar Jahre davor niemals für möglich gehalten hätte. Ich habe mich aus der Konzernwelt und von BMW verabschiedet in Singapur. Natürlich war der Schritt nicht einfach. Und da waren Momente dabei, da habe ich echt geschluckt und da hatte ich auch schlaflose Nächte. Und dann habe ich mir immer eine einzige Frage gestellt. Und die ist ganz banal, aber die ist so wesentlich, wenn du vor einer großen Entscheidung stehst. Und es ist auch eine Frage, die ich heutzutage sehr häufig auch eben mit meinen Kunden oder an meine Kunden weitergebe, weil die Frage so viel Potenzial hat, dir den Mut zu geben. Ganz einfach. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ganz banale Frage, aber wenn du die mal ehrlich beantwortest, gerade in unserem Setting, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Es kann doch eigentlich nichts passieren. Vielleicht eine kleine Schramme am Ego, vielleicht irgendwo mal ein kleiner Ditcher. Aber unterm Strich, wenn du diese Frage mit eigentlich kann nichts Dramatisches und was ist denn wirklich dramatisch, ist, dass du wirklich gesundheitlich dir richtig wehtust, dass du richtig Menschen, die dir am Herzen liegen, verletzt oder verlierst. Das sind dramatische Sachen. Aber so dieses, ja, jetzt hatte ich auf meiner Visitenkarte nicht mehr Director of Marketing BMW Asia stehen, aber unterm Strich, ich hatte Möglichkeiten und habe endlich meine Flügel richtig ausbreiten können. Und das war auch die Phase, wo so das erste Mal die Idee, so dieses, für mich ist das Leitbild geworden, der Phönix. Also ich habe zum Beispiel ganz häufig in den 1:1 in Executive Coachings Menschen, die zu mir kommen und die sagen, irgendwie ist das, was ich gerade mache, nicht mehr das Richtige. Die aber noch gar nicht wissen, in welche Richtung es weitergehen und die nur so ein, ah, es passt nicht mehr, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung es sich entwickeln kann. Und da gehen wir ganz tief rein und ich sage auch immer, und vielleicht kommt raus, dass es doch passend ist, du es nur vielleicht ein bisschen ändern musst oder vielleicht ist es was ganz Neues. Aber da einfach mit der Offenheit auch reinzugehen, A, diesem Grundgefühl einfach Vertrauen zu schenken und zu sagen, ich schaue mir das mal an. Weil es gibt viel zu viele Menschen, die sagen, ich habe mich arrangiert, sei es in einer Partnerschaft, sei es in einem Job, sei es in einer Karriere. Und was spricht denn dagegen, auch mit 40, 50, 60 nochmal zu sagen, ich drehe das Ding jetzt um und mach mal was ganz anderes. Und da ist es einfach wichtig, wenn da irgendwie so dieses Gefühl in dir drin ist, ach, da geht noch mehr, ich möchte endlich meine Flügel ausbreiten. Und egal wie unwahrscheinlich oder strange das klingen mag, trau dich da wirklich hinzuhören. Und wenn du vielleicht für dich allein nicht den Weg findest, zu sehen, was ist es denn wirklich? Also ich habe das oft auch dann in den Coachings, dass da Sachen dann rauskommen, wo die Leute sagen, wow, eigentlich so naheliegend, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Ja, dafür nimmst du dir halt jemanden und dann geht's wirklich zack in die Umsetzung. Und das Schöne ist ja dann nicht nur, ich bin ja ein ganz großer Fan von wirklich Umsetzung. Visionen ist alles schön und gut, aber für mich geht es um Ergebnisse und Umsetzung. Und dann zu sehen, wie glücklich und erfüllt Menschen damit sind, wenn sie sich wirklich dann trauen, das umzusetzen und was da für Grandioses auch möglich ist, wenn du diesen ersten sehr schwierigen Schritt, und der ist oft echt wirklich ganz schön einschüchternd, wenn du den dann auch für dich triffst.
Mindful Moment. Du kennst es vermutlich auch. Bestimmte Entscheidungen wirken riesengroß und bisweilen auch ganz schön angsteinflößend. Du willst nicht die falsche Entscheidung treffen und landest in einer Dauerschleife des Abwägens. Sonja hat uns bereits von einigen großen, teils auch sehr spontanen Entscheidungen berichtet. Und von ihrer Herangehensweise darfst du dir gerne eine Portion Inspiration mitnehmen. Sie spielt mit einer Frage, einfach mal das Worst-Case-Szenario wirklich durch. Was ist das Schlimmste, das passieren könnte? In den allermeisten Fällen ist die Antwort nämlich deutlich weniger dramatisch, als wir denken. Und selbst wenn etwas nicht ganz nach Plan läuft, wie könntest du damit umgehen? Welche Möglichkeiten hättest du? Und was, wenn alles viel besser wird, als du es dir gerade vorstellen kannst? Und welche große Entscheidung ist es eigentlich gerade, die du vor dir herschiebst?
Da hast du damals die Tür aufgemacht und reingeschaut und hast den Schritt durch die Tür gegangen. Also du bist bei BMW rausgegangen und hast dann eine Reiseagentur gegründet. Also doch noch Tourismus irgendwo.
Ja, wobei es mir nicht um dieses klassische Reisethema ging. Mir ging es darum, mein Herz schlägt dafür, zum einen High-Performern dabei zu helfen, richtig nochmal die Flügel auszubreiten und nochmal ein ganz anderes Level zu erreichen. Und das Zweite ist, wirklich ganz besondere Erlebnisse für Menschen zu kreieren. Und da hat sich angeboten, einfach eine Reiseagentur zu gründen, nicht im Sinne von einem normalen Reisebüro, sondern ich wollte einfach die juristische, legale Plattform haben, um tolle Formate anbieten zu können. Und meine ersten Kunden waren dann innerhalb weniger Wochen, nachdem ich bei BMW gegangen bin, Leica, Kamera und Land Rover, für die ich sagenhafte Erlebnisformate in Neuseeland, in der Mongolei organisiert habe. Wirklich ganz, ganz fantastische Reiseformate. Und aber da ging es mir auch schon, ich war nie ein Produktmensch im Sinne von, wie geil ist denn bitte das Produkt, was wir anbieten, sondern was für ein Erlebnis kannst du mit dem Produkt haben? Und das war eben was, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Es ging in der Zeit auch rasant nach oben. Also ich bin bei BMW weg, habe in Singapur die Agentur gegründet, bin immer wieder auf Bühnen gegangen, habe meine ersten Coachings dann damals gehabt. Auch das war nicht geplant. Es hat sich ergeben, weil die Menschen mich gefragt haben, gesagt haben, kannst du mich bitte coachen? Und ich dachte mir erst nur so, hä, ich? Aber eben genauso wie bei Louis haben die wohl gesehen, dass ich es irgendwie in mir habe, ihnen bei einem nächsten Durchbruch zu helfen. Und ich habe in der Zeit in Singapur, es war eine Wahnsinnszeit, ich habe unglaublich geiles Geld verdient, vor allen Dingen aber mit ganz tollen Menschen und Marken gearbeitet, damit, dass ich nur Dinge gemacht habe, die mir richtig Freude gemacht haben und die ich richtig gut konnte, bin ich irgendwie so in so eine Aufwärtsspirale gekommen, habe einen Preis nach dem anderen gewonnen, habe einen Presseartikel nach dem anderen war über mich und es war so, diese Bestätigung dessen, dass ich mich getraut hatte, den richtigen Schritt zu gehen, es lief grandios. Und ich war an so einem Punkt, wo eine gewisse Gefahr war, dass eine gewisse Arroganz reinkommt. Und dann kam 2020 und 2020 hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe noch bevor Corona mein wirklich grandios laufendes Business von 100 auf 0 zerbröselt hat oder kollabieren hat lassen, habe ich mein ungeborenes Kind verloren und meinen Partner verloren. Und das alles innerhalb von 2-3 Monaten. Kind, Partner, Business, alles weg. Und da bin ich von einem sehr, sehr hohen Punkt sehr tief gefallen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Schmerz erlebt. Mir war nicht bewusst, dass es reißt mir das Herz raus, sowohl körperlich als emotional, wirklich sich so anfühlen kann. Ich habe Wochen nur geheult. Ich hatte überhaupt keine Kraft mehr. Also es war Da waren Momente dabei, da wusste ich nicht, wo ich die Kraft für den nächsten Atemzug hernehmen sollte. Hab in der Zeit noch zweimal meiner Mutter das Leben gerettet, remote, per Telefon den Notarzt gerufen. Und da war so ein Moment, wo ich irgendwann gemerkt habe, so kann und will ich nicht weiterleben, weil das war nicht mehr lebenswert. Das hat einfach nur wehgetan, es war grauenvoll. Und ich habe dann den wichtigsten Schritt überhaupt gemacht. Ich habe für mich entschlossen, wieder glücklich zu sein. Diesen Entschluss musst du fassen, wenn es dir nicht gut geht. Du musst für dich wirklich ganz klar sagen, ich werde wieder glücklich und ich werde dafür tun, was nötig ist. Weil es wird dir kein anderer diesen Schmerz wegnehmen. Es wird dir kein anderer dich aus diesem Loch rausholen können. Und für mich war es ein sehr düsteres Tal der Tränen. Und dieser Entschluss war der erste ganz wesentliche Schritt. Aber wie es so oft im Leben ist, der Entschluss alleine bringt dich halt nirgends hin. Das war vom Mindset schon mal gut, aber dann ging es wirklich ans Umsetzen. Auch wenn du noch so eine große Vision, so einen großen Traum hast, und es gilt für alle Lebensbereiche, für alle Phasen, für alles, was du dir vornimmst. Der Traum und der Entschluss und die Vision allein reicht halt nicht. Du musst dann echt konkret in die Umsetzung gehen. Und ich habe in dieser Umsetzungsphase, dieses wieder endlich wieder glücklich werden, wieder leben, war mir klar, ich muss was anderes noch lernen, etwas, was ich in meinem Leben noch nie gemacht hatte, nämlich um Hilfe zu bitten. Und das ist mir echt schwer gefallen. Es gibt ja ganz viele Menschen, und da sind bestimmt auch sehr viele jetzt in der Hörerschaft dabei, die völlig selbstverständlich anderen helfen, wenn die sagen, ich brauche deine Hilfe. Selbstverständlich sind die da mit einer großen Freude. Aber Hand aufs Herz, wie viele trauen sich wirklich selber, um Hilfe zu bitten? Ich war de facto keiner von diesen Menschen. Ich hatte noch nie um Hilfe gebeten. Ich konnte es nicht. Ich wusste gar nicht, wie man es macht. Und meine ersten Versuche, um Hilfe zu beten, waren kläglich. Die waren wirklich kläglich. Aber wie so vieles im Leben, je mehr du übst, umso besser wirst du. Also ich kam von 0 von 10 Punkten, würde sagen, ich bin jetzt auf einer soliden 5 vielleicht. Ich traue mich immer noch nicht genug, um Hilfe zu bitten. Aber es ist zumindest so, dass ich gelernt habe, dass es okay ist, um Hilfe zu bitten und dass es oft sogar mit Dankbarkeit angenommen wird, wenn du um Hilfe bittest. Und das war was, was mich völlig überrascht hat, weil ich dachte, ich bin ja dann eine Last für den anderen. Da sind ja so viele Gedanken. Es ist peinlich, wenn ich es nicht alleine hinkriege. Ich bin eine Last für den anderen. Oh Gott, der arme andere muss mir dann ja auch helfen. Und das, was ich erlebt habe, war ganz große Freude meiner Gegenüber, mir mal helfen zu dürfen. Und da kann ich nur jedem ans Herz legen, versucht es einfach mal mit derselben Offenheit und Selbstverständlichkeit, wie ihr Hilfe gebt, wirklich auch mal vorsichtig um Hilfe zu fragen. Und für mich war das mit der größte Gewinn dieser Phase, dass ich zumindest am Lernen jetzt bin, um Hilfe zu bitten.
Jetzt ist ja, wenn ich mir global galaktisch die Gesellschaft anschaue, beziehungsweise die Berichterstattungen darüber, und Gallup erhebt es ja auch regelmäßig, dann sehen wir ja gesellschaftlich eine zunehmende Erschöpftheit, die sich breit macht. Das hat jetzt nichts jedes Mal mit so einer existenziellen Krise zu tun, wie du sie gerade eben beschrieben hast. Aber nur, mir geht es um das Thema Energielosigkeit oder Erschöpftheit. Ist das, was du gerade eben beschrieben hast, für dich in der Situation auch anwendbar, ganz universell? Beziehungsweise, was würdest du sagen, wenn Menschen sich einfach immer perspektivloser fühlen und noch eine Krise und noch eine Krise und sei sie so abstrakt, wie sie sein mag? Es geht ja immer darum, wie fühle ich mich als Mensch? Ja, was würdest du Menschen empfehlen zu tun, um wieder zu mehr Energie zu kommen, zu mehr Zuversicht zu kommen?
Also da auch ganz klar möglichst viele Negativimpulse rausnehmen. Das kann gehen bis hin zu einfach mal die Nachrichten nicht sich jeden Tag anzuschauen, weil wahnsinnig viel Negatives da natürlich auf uns einprasst und sich wirklich ganz bewusst auch in die richtigen Kreise zu begeben. Ich starte ja jetzt auch in Kürze wieder eine Mastermind, wo ich eben Menschen auch zusammenbringe, zum einen, um natürlich entsprechende Impulse zu geben, um gemeinsam zu wachsen. Aber was da auch immer in diesen Gruppen ein ganz toller Effekt ist, ist dieses sich gegenseitig inspirieren, gegenseitig sich hochzuziehen. Und es ist so viel, wenn du die richtige Energie hast mit den richtigen Menschen, da passiert so viel des gegenseitig nach oben Mitreißens. Und wenn du stattdessen aber in den Meckerverein gehst, eingetragen 400.000 Mal in Deutschland, Bäckerverein Gruppe A, B, C, D, sonst was, da reißt es dich runter. Also auch da ganz bewusst mit den richtigen Menschen dich umgeben, in einem richtigen Setting, wo du auch mal gechallenged wirst, wo du mal eine Herausforderung kriegst. Also wir machen zum Beispiel in dieser Phoenix Mastermind, haben wir auch ein Thema, wo ich ein ganz großer Fan von bin, das nennt sich APP, Accountability Partner Program. Also es geht darum, dass sich zwei dann zusammentun und das mache ich immer wieder auch bei Gruppencoachings, die dann jeden Tag kurz miteinander telefonieren. Und es geht nicht um einen Ratsch, es geht nicht um ein gemeinsames 10-Minuten-Meckerstunde, sondern ganz klar, wo stehst du heute, was hast du heute getan, dass es dir besser geht, dass du einen Schritt vorwärts kommst, je nach Umfeld, je nach Aufgabenstellung quasi. Ich mache das gerade mit einem großen deutschen Unternehmen auch, wo sich immer zwei Manager zusammentun. Da geht es darum, was habe ich heute gemacht, um die Situation, die sind gerade in einer etwas herausfordernden Situation, um die Situation heute zu verbessern. Was habe ich gemacht, um wirklich diesen Lever, diesen Hebel zu bewegen? Was ist ein Thema, wo ich sehe, dass da Potenzial ist, wo ich aber stecke, wo ich nicht weiterkomme? Wen kann ich da fragen? Und das sind 10 Minuten, jeder Partner 5 Minuten. Da ist so viel Kraft drin. Und das kann ich nur jedem empfehlen, eben auch in Teams, in Gruppierungen, dass man sagt, 10 Minuten am Tag, dieses, was habe ich heute gemacht, um in dem Bereich weiterzukommen, wo stecke ich gerade fest? Weil oft ist es ja nur der andere, wenn ich sage, Oliver, du, ich habe gerade das und das Thema, irgendwo, ich weiß gerade nicht, dann sagst du, ihr fragt doch den Marc zum Beispiel. Zack, schon habe ich eine Lösung. Und diese 10 Minuten Invest, die sind so wertvoll dafür, eben in den richtigen Mindset zu kommen, an den richtigen Themen zu arbeiten, weil die Routine ist einfach ein wirklich fieser innerer Schweinehund. Aber wenn wir uns eben immer wieder unterstützen dabei, den richtigen Weg zu gehen, im richtigen Mindset zu sein und auch dran zu bleiben an den Themen, dann ist Grandioses möglich. Aber da müssen wir uns selber auch unterstützen, weil der Alltag kommt und der Alltag überflutet uns. Und dann kommen noch die ganzen Scheißthemen, die wir nicht erwartet hatten, von Freundin rief mich gestern an, die Mutter ist gestürzt und liegt jetzt bei ihr zu Hause in Reha. Ja, fuck. Da ist jetzt mal erstmal eine ganz andere Herausforderung. Sowas passiert. Aber wenn ich dann eben die richtigen Hebel habe, um im Mindset zu bleiben und um an den richtigen Themen dran zu bleiben, dann habe ich schon die halbe Miete.
Mindful Moment. Erfolgreiche Menschen haben oft eines gemeinsam. Sie sind nicht allein unterwegs. Es muss aber nicht gleich eine ganze Mastermind-Gruppe sein. Schon ein einzelner Mindset-Buddy kann dir helfen, dran zu bleiben, klarer zu denken und deine Fortschritte bewusster wahrzunehmen. Und dich gelegentlich auch auf den zündenden Gedanken bringen, wenn du mal feststeckst. Also, vor welcher Herausforderung stehst du denn eigentlich gerade, die du in einem Mini-Fokus-Team vielleicht besser angehen könntest? Gibt es jemanden in deinem Umfeld, eine Kollegin, einen Freund, eine Mitbewohnerin, mit dem oder der du dich regelmäßig kurzschließen könntest? 10 Minuten am Tag reichen schon. Mit den Fragen, was hast du geschafft, wo stehst du gerade, was ist dein nächster Schritt? Schnapp dir doch einfach mal jemanden als Experiment und probiert es zusammen aus und beobachte, was sich in deinem Leben verändert.
Wie bist du dann rausgekommen, wieder jetzt chronologisch bei dir weitergegangen? Du hast um Hilfe gebeten, du hast die entsprechende Unterstützung bekommen. Und wie ging es weiter?
Also mir war bewusst, ich muss auch ganz viel tun, was mir gut tut. Bin viel in den Bergen gewesen, aber jetzt wird eine Mountainbike-Fahrt in den Bergen so einen großen Schmerz natürlich nicht aufräumen. Das sind ganz, ganz viele Einzelschritte nötig. Und ich habe dann etwas gemacht, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Für mich war das Jahr 2020, hatte so brutal schwer und negativ begonnen, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte nicht, dass dieses Jahr für immer und ewig so als dunkelrotes Schmerzjahr in meinem Kalender, in meinem System hängen bleibt. Und habe mir überlegt, ich muss was machen, was so positiv ist, dass ich zumindest auf so eine, ich rede so gerne in Business Terms, auch auf so eine emotionale schwarze Null komme. Dass ich zumindest noch was Großes, Positives mache. Und es war Ende 2020, inmitten des weltweiten globalen Lockdowns, habe ich dann meine Freundin Caroline angerufen. Die hatte ich in Singapur kennengelernt und lebt mittlerweile in Berlin. Begnadete Fotografin, und habe nur gesagt, die Frau ist echt verrückt. Und habe nur gesagt, Caroline, du weißt, wie es mir dieses Jahr ging. Ich muss irgendwas richtig Großes, Geiles noch machen. Ich habe so die Idee, nach Namibia zu fliegen. Und jetzt hätte jeder normalsterbliche Mensch gesagt, ja, bist du narrisch. Also globaler Lockdown, vergiss es. Und Caroline ist aber alles andere als normal. Das ist einfach, die ist einfach geil, die Frau. Und sie meinte nur, when are we going? Und wir sind dann sage und schreibe 3 Wochen später im Flieger gesessen, einem der ganz, ganz wenigen Flugzeuge, die überhaupt ging zu der Zeit. Es waren 2 Länder global auf grün geschaltet, die man bereisen konnte. Eins davon war Namibia. Und wir haben dann eine 6-wöchige absolute Traumreise in einem völlig leeren Land gemacht, wo kein Tourist war. Und nachdem sie als Fotografin natürlich in dem Jahr nichts verdient hat und ich in dem Jahr nichts verdient, also mein Jahreseinkommen war, und ich sage das auch ganz offen, bei einem gesamten Jahr 2020 8.000 Euro. Das tut weh. Das tut vor allen Dingen weh, wenn man von so hoch gesprungen ist. Und dann hatten wir diese grandiose Idee zu sagen, ja, dann lass uns doch, sie fotografiert saugut, ich schreibe ganz gut, lass uns doch ein paar Artikel verkaufen und so zumindest die Reisekosten drin haben. Grandiose Idee, selten so gescheitert wie mit dem Versuch, diese Reisegeschichte zu verkaufen. Also es war, ich würde fast sagen, bis hin zu Morddrohungen. Also da kam wirklich richtiger Shitstorm auf uns zu von den Magazinen, die alle gesagt haben, sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Es ist globaler Lockdown und ihr glaubt hier cool durch die Welt cruisen zu müssen und uns die Geschichte dann noch zu verkaufen, wo wir gerade hier am finanziellen Abnörgeln sind. Also waren auch einige, die gesagt haben, du, wir kämpfen gerade ums Überleben und ihr wollt uns hier eine Reisegeschichte verkaufen. Also wirklich ein Nein kam aufs andere. Und da war bei mir aber auch so der Punkt, dass ich gesagt habe, naja, von so vielen Neins lasse ich mich jetzt erstmal nicht total runterziehen, sondern ich probiere nochmal eine andere Sache und bin statt tiefer zu stapeln höher gegangen und habe National Geographic angeschrieben. Und war dann kurz darauf mit dem obersten Chef im Gespräch, habe ihm die Idee erzählt und er meinte dann natürlich, ja, nee, also ein Artikel, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Dann kam aber Komma Nebensatz, wie wäre es denn mit einem Buch? Und so ist aus dem grauenvollsten, schwierigsten, herausforderndsten Jahr meines Lebens ein National Geographic Buch geworden. Und das zeigt, mit dem richtigen Mindset, mit dem Dranbleiben, mit dem richtigen Umfeld, den richtigen Menschen in deiner Umgebung, ist alles möglich, egal von welchem Punkt du kommst und egal wie es dir geht. Aber du musst was dafür tun. Und dieses Buch und diese Reise haben mir wahnsinnig viel gegeben. Vor allen Dingen aber auch das Vertrauen seitens National Geographic. Und ich habe ganz offen auch dann dem Chef erzählt, wie es mir ging in dem Jahr, warum ich diese Reise auch mache und dass ich eben aus einem echt tiefen Loch komme. Und er hat mich angeschaut und hat nur gesagt, ich vertraue darauf, dass das Buch richtig gut wird. Und dieses Vertrauen zu bekommen, hat mir so einen Schub an Energie gegeben, zu sehen, da ist ein Mensch, der sieht in mir den Funken wieder sprühen. Und das war so, der Phönix war kein Aschehäufchen mehr. Der Phönix hatte die Flügel schon wieder ausgebreitet. Ich flog damals noch nicht souverän, aber ich flog wieder. Und ich war gerade dabei, so mein Federkleid zu richten, wieder aufzustehen. Und dieses Vertrauen eines anderen Menschen in mich in dieser Phase hat mir wahnsinnig viel gebracht. Und der Phönix ist mein Symbol geworden, geblieben. Ich mache sehr viel meiner Arbeit mit diesem Bild des Phönix, gehe regelmäßig auch auf Bühnen mit Phoenix Mindset, Motivationsreden. Meine Coaching-Programme sind auch eigentlich alle um das Thema Phönix herum. Diese Mastermind heißt auch Phönix Mastermind, weil ich ganz, ganz überzeugt davon bin, dass mit Eigeninitiative, dem richtigen Mindset und dem richtigen Umfeld es wirklich möglich ist, Unglaubliches zu erreichen. Und das heißt nicht immer, dass du von Null auf wieder aufstehen musst. Ich arbeite ganz viel auch mit sehr erfolgreichen, außergewöhnlichen Menschen, die lustigerweise alle sagen, ja, ich bin noch gar nicht außergewöhnlich, wo ich mir denke, yeah, right. Aber das ist so eine Sache von außergewöhnlichen Menschen, die sehen es oft gar nicht. Und da geht es nicht von Null auf, sondern da geht es oft von einem ganz hohen Level aus schon nochmal auf ein viel höheres noch. Und dieses wirklich mal sich zu trauen, die Flügel richtig auszubreiten und wirklich loszufliegen und mit Adlern zu fliegen und nicht in so einer Pinguinkolonie, ja, so vor sich hin zu watscheln, sondern wirklich zu sagen, ich will fliegen, ich kann fliegen, aber dafür musst du einfach auch dich mit Adlern umgeben.
Ich würde gerne da noch zu einem weiteren Buch kommen, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Element ist, quasi, dass Menschen gerade in solchen Situationen, die du gerade eben beschrieben hast, hilft, von der einen Stufe auf die andere zu kommen.
Richtig.
Warum Achtsamkeit? Warum glaubst du, dass das an der Stelle wichtig ist?
Also das Lustige ist, dieses Buch war ein, ich nenne es jetzt mal, ein Spiegel-Bestseller mit Ansage. Ich habe mir dann überlegt, worüber kann ich schreiben? Also mir war klar, ich möchte den Bestseller-Status haben mit dem Buch. Ich möchte aber auch was wirklich Wertvolles geben. Und ich möchte auch ein Thema nehmen, wo viele Menschen sich angesprochen fühlen. Und da kam relativ schnell dann die Idee mit der Achtsamkeit. Jetzt bin ich gerade auch nach dieser Sektenzeit nicht der klassische Achtsamkeitsmensch mit, und jetzt sage ich das mal so klischeehaft, mit Ringelsocken, Räucherstäbchen, Tasse Tee und lass uns mal ein Om Halleluja ins Universum hauchen und auf Verbindung hoffen. Und ich bin jemand, der wirklich mit beiden Beinen fest im Business steht, der sehr stark über Schnelligkeit, über Machen, Implementierung und Erfolge auch sich definiert. Und meine ganze Arbeit hat überhaupt nichts von diesem ganz sphärischen. Und dennoch habe ich gesagt, ist eigentlich Achtsamkeit genau das richtige Thema, weil für mich Achtsamkeit so viel mehr ist als nur dieses, ich atme und bin im Jetzt, sondern Achtsamkeit, da steckt ganz stark dieses Wort achten drin, sich selber achten. Das Buch heißt ja auch bewusst, ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit, weil es darum geht, auch sich selbst zu achten, sich selbst kennenzulernen und dieses unsagbare Geschenk des Lebens wertzuschätzen, zu achten. Und das Buch ist in 5 Bereiche aufgeteilt, ganz bewusst, sehr klare Struktur, nicht viel Text, sondern wirklich tiefe Fragen, die oft relativ einfach wirken, aber wenn man dann reingeht, doch ganz schön schwer oft sind. Es geht darum, wer bin ich überhaupt? Wo komme ich her? Wo stehe ich in meinem Leben? Wo möchte ich hin? Und wie komme ich dahin? Und das anhand von Fragen, wie zum Beispiel das Umfeld. Wer sind diese 10 Menschen, mit denen ich mich umgebe? Was sind Dinge, die ich schon erreicht habe in meinem Leben, worauf ich mal echt stolz sein kann? Wie ticke ich? Was sind Dinge, die mich glücklich machen? Was sind Dinge, die ich brauche in meinem Leben? Und dieses Buch hilft wirklich Menschen. Und ich habe jetzt über 500 Rezensionen schon auf Amazon und den Buchportalen, hilft Menschen dabei, ein größeres Verständnis dafür zu haben, wer sie sind, was sie brauchen und wie sie wirklich zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben kommen. Es geht nicht nur um Business-Erfolg, sondern es geht um Erfolg weit über die rein monetären Aspekte hinweg.
Verwendest du das Buch auch in deinen Arbeiten mit Führungskräften oder Teams? So wie ich es verstanden habe, ja.
Natürlich nicht vollumfänglich, aber einzelne Aspekte nehme ich immer raus und sage, okay, lass uns da mal wirklich eintauchen. Wie zum Beispiel diese Umfeldfrage, die ist so potent und so kraftvoll, sich dessen mal bewusst zu werden. Und ich erlebe das auch immer wieder in Teams, wenn du da schaffst, mal so einen faulen Apfel entweder rauszunehmen oder umzudrehen, was da auf einmal auch mit einem Team möglich ist, hat Riesenpotenzial.
Also der Phönix dann quasi nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch auf der Teamebene.
Genau, und auch in so Masterminds, eben in Gruppenprogrammen, ist es auch oft einfach so schön zu sehen, was diese Gruppendynamik und die gegenseitige Inspiration, was das auch für eine Kraft noch entwickelt. Einfach dieses, den Weg nicht allein zu gehen, sondern jemanden zum Austauschen zu haben, zu sehen auch, das ist oft ja auch so, da stellt jemand eine Frage und du denkst dir nur so, wow, okay. Und was dann als Learning rauskommt, da kannst du ja für dich so viel mitnehmen. Und manchmal sind es genau die eigenen Fragen, manchmal sind es auch Fragen, wo du dir denkst, ja, habe ich ja erstmal nicht so viel mit zu tun. Und spätestens bei der Antwort merkst du, okay, da ist ganz schön viel für mich selber auch drin.
Jetzt heißt unser Podcast ja, werde CEO deines Lebens. Und du hast ja gerade eben eindrücklich gezeigt, du hast als CEO deines Lebens sehr viele Untiefen und Höhen toll gemeistert, wie ich finde. Gibt es noch einen Tipp oder etwas, was du unseren Zuhörerinnen mit auf ihre persönliche Reise geben möchtest, was vielleicht noch nicht gesagt wurde oder was du noch mal verstärken möchtest?
Ich glaube, das Wesentliche ist, wenn du CEO deines Lebens werden möchtest, wenn du wirklich dein Leben leben möchtest und es nicht durch das, was passiert, so irgendwie dahin plätschern lassen möchtest, dann musst du die Verantwortung übernehmen. Und zwar konsequent die Verantwortung für dich, für dein Leben und für dein Glücklichsein und deinen Erfolg. Weil das wird keiner für dich tun. Du kannst Menschen mitnehmen auf diese Reise, aber die Grundverantwortung für dich und dein Leben musst du selber übernehmen.
Vielen Dank für das starke Schlusswort. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die tollen Inspirationen und Einblicke in dein spannendes Leben. Ganz großes Dankeschön.
Ich danke euch und ich würde an der Stelle gerne noch was loswerden. Der Kai und der Oliver machen hier einen so grandiosen Job. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für euch kann ich nur sagen, nehmt euch die 2 Minuten, die 30 Sekunden, was auch immer es ist und bewertet diesen Podcast. Weil das ist wirklich das Dankeschön, was ihr ganz einfach an die beiden geben könnt für diese wirklich sagenhafte Arbeit.
Danke. Einfach nur Dankeschön.
Was ein schönes und inspirierendes Gespräch. Es war auch ganz großartig, Oliver, dir und Sonja hinten raus einfach im Flow zuzuhören. Also sehr bereichernd auch für meine Seite. Kommen wir mal zu unseren Top Takeaways. Ich habe relativ viel mitgeschrieben. Ich ziehe jetzt einfach mal 3 Sachen raus, sonst wird es zu lang. Was ich ganz spannend fand, war der Punkt rundum. Sie sagte, dass sie als Kind, gerade wenn es um die Scheidung der Eltern ging, aber vielleicht auch dieses neue Setting in dem familiären Kontext, zuerst so eine Form der kommunikativen Verdrängungstechnik angewandt hatte. Also im Sinne von, sie musste anfangen, über die Sachen zu sprechen, um nach und nach auch sich öffnen zu können, ihre Gefühle vielleicht auch durchleben zu können und das, die neue Situation als Geschenk anzunehmen. Und das finde ich schon immer wieder sehr spannend, wenn man dann doch nochmal auch von außen hört, auch wenn man es vielleicht weiß, wie hilfreich es sein kann, sich tatsächlich auch anderen Menschen gegenüber hinsichtlich der Themen, die einen beschäftigen, für die man sich vielleicht manchmal schämt oder wo man sich unsicher ist, sich dennoch den Mut zu fassen, sich zu öffnen, darüber zu sprechen, weil das durchaus eine sehr heilsame Wirkung haben kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Der 2. Aspekt, auch das ist uns, glaube ich, nichts Neues, aber durchaus auch nochmal interessant und vielleicht wichtig im Hinterkopf zu behalten, was unsere Prägung, die gesellschaftliche Prägung, die kulturelle Prägung, die Prägung unseres Umfeldes letztendlich mit sich bringt. In der Art und Weise, wie sie uns affektiert, wie sie auf unsere eigenen Denkprozesse, Gefühlsprozesse, Handlungsoptionen einwirkt. Sie hatte ja diesen Unterschied gebracht zwischen ihren asiatischen Unternehmerfreunden und dann quasi der Family aus Deutschland. Und da merkt man tatsächlich, welchen Einfluss das Umfeld hat. Und selbstverständlich kann ich dann auch sehr gut nachvollziehen, dass Sonja sagt, schau auf dein Umfeld, insbesondere wenn du dich in einem Veränderungsprozess befindest und schau, wie gut tut dir das. Wenn du weißt, welche Richtung deine Richtung sein soll, wenn du weißt, dass deine Entscheidung für dich stimmig ist, dann schau auch, dass du den Rest außenrum entsprechend stimmig anordnest. Und the last part, Nummer 3, dieser Aspekt rund um, wie treffe ich denn dann wiederum die richtigen Entscheidungen, also zu dem vorherigen Punkt quasi der Vorgänger, Journaling, einfach mal Sachen aufzuschreiben, nicht alles versuchen, bei sich mit sich im Kopf auszumachen, sondern wirklich mal drüber zu schauen, hey, wie fühlt sich das an? Inwiefern wird das damit korrelieren, ob es mir wirklich auch Spaß macht? Korreliert es mit meinen Stärken? Ja, also haben wir wieder diesen Punkt mit Stärkenorientierung, den wir auch schon so oft gebracht haben. Auch einfach nochmal ganz spannend zu hören, wie viele Menschen dann tatsächlich doch auch diese Techniken einsetzen und vielleicht auch über Zeit merken wir dann auch alle mehr oder minder, da muss ja dann wohl auch was dran sein, wenn es so viele verschiedene Menschen tun. Genau, das sind meine Top 3.
Wunderbar, vielen Dank, Kai. Und da waren ein paar dabei, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Was ich denn noch ergänzen möchte, ist, was sie gesagt hat, diese Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, unter anderem eben auch diesen Entschluss zu fassen. Ich will wieder glücklich werden. Also wenn es mir mal nicht so gut geht, den Schmerz kann mir keiner wegnehmen, aber den Entschluss muss ich mir fassen, dass ich wieder will, glücklich zu werden. Dann aber auch eben mit der Konsequenz, und das hat halt gezeigt, dass sie sehr eine umsetzungsorientierte Frau auch ist, eben in die Umsetzung zu gehen und sich eben dann Menschen zu holen, mit denen man sowas eben auch machen kann. Da fand ich das mit ihrem APP ganz gut. Es kann manchmal reichen, 10 Minuten mit dem anderen zu verbringen, einfach nur nachzufragen, was habe ich heute dazu getan, um eben entsprechend weiterzukommen. Also Entschluss fassen und entsprechend in die Umsetzung kommen. Und die eine Frage, die sie mittendrin mal gestellt hat, eben bei ihrem Wechsel da oder rausgehen vom BMW, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Trifft ihr egal welche Entscheidung zu. Es kann, glaube ich, sehr gut helfen, die ein oder andere Situation zu entspannen. Genau, das waren meine Top 3. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, folgt uns gerne, empfehlt uns weiter und wie von Sonja empfohlen, gebt uns gerne eine Bewertung. In 2 Wochen kommen wir dann mit der nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euch auf. Alles Gute.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.